Zisch.
Bierdacher-Podcast, ja.
Folge 73.
Es ist der
8. Oktober, Johnny.
2013? Nein, 12.
2012.
Okay, und hier am Start sind der Gregor,
Johnny, der Lukas
und der Horst.
Oh ja. Yeah.
Prost, Herren.
Ah ja, Prost. Grüß euch, Herren.
Sorry.
Starten wir los.
Ja, schmeckt super, der Einstand vom Lukas.
Genau. Dankeschön an Lukas, der uns mit Bier versorgt hat.
Ja, genau, Biersponsoring immer gerne angenommen. Danke.
Wobei wir gerade bei der Sponsormeldung sind.
Ah ja, genau, richtig. Mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com. Wukul. Das wird immer absurder. Ich muss aufhören mit diesem.
Irgendwann kriegst du Geld dafür, dass du nichts mehr sagst.
Die Pause.
Okay.
So. Ja.
Ja, Hausmeister-Demann. Ja, es gibt Hausmeister-Demann, weil wir haben Feedback bekommen. Erstens sind wir wieder geflattert worden für die letzte Folge. Danke.
Dankeschön.
An Bernd an dieser Stelle.
Bernd Schlapske, ne?
Mhm. Den ich ja auch schon in anderen Podcast höre, erwähnterweise, witzigerweise. Oder das ist nicht zu privat, weil auch öffentlich. Ich habe ihn wieder entdeckt in Linux Outlaws. Da stellt er auch manchmal Hörerfragen und so. Hört er wenigstens alle Linux Outlaws? Alle?
Ja, nicht ganz regelmäßig momentan, aber...
Okay, doch,
sollten wir das
doch ist gut enough, du
ist ein Lauschbefehl
nachholen,
von dir.
Auf jeden Fall. Die beiden sind grundsympathisch und haben auch wirklich gute News am Start. Die machen auch ein interessantes Event in England, das man besuchen kann, das OCCamp nennt sich das. Und geht rund und Open Source und ja, was sich alles dann so rumtummelt. Ja, und außerdem haben wir nettes Hörerfeedback bekommen von Andreas, wieder mal Andreas.
Welcher der vielen Andreas?
Andreas Zeiser.
Okay.
Und das ist ein Thema, das, glaube ich, dich auch angeht. Obsidian.
Ja, okay, da werde ich ein bisschen was drüber sagen. Ja.
Schön.
Schön. Gut.
Wir kriegen jetzt schon Themenvorschläge aus aller Welt. Sehr gut, sehr gut.
Ja, das geht sicher aus. Und Andreas Peterson hat es auch geschrieben. Ah ja, und am Ende der Folge, das kann man ja jetzt schon mal kurz anteasern, wieder mal ein Bitcoin-Update. Ja,
nicht nur wieder mal, sondern gleich mit zwei Bitcoin-Andreas.
Stimmt, diesmal eine Doppelkonferenz.
Genau.
Und wieder High Quality. Und witzigerweise habe ich festgestellt, dass die jetzt auch Hausmeister-Themen haben.
Ja, und sie geben dann auch zurück an den Bierdacher-Podcast, aber da wird dann wahrscheinlich nichts mehr kommen.
Ins also,
das
nichts.
Ist Produktionstechnik.
Das ist das philosophische Ende. Wie der zweite Teil von Planet Affen. Okay.
Gut, dann komme ich zu meiner rituellen Frage, ob irgendeiner von euch was persönlich erlebt hat, dass er berichten möchte.
Viel.
Viel?
Mhm. Aber hat noch jemand anderer vor?
Eine Woche war erlebnislos.
Erlebnislos. Und du hast ein großes Thema, was du besprechen möchtest.
Ja, ich habe ganz ein großes Anliegen.
Ja, dann hau rein. Das hat Vorrang.
Fang gleich an, ja, Lukas.
Es geht um Ernährungssouveränität.
Okay.
Und zwar jetzt von Mittwoch bis Freitag wird es eine europaweite Konferenz in Mailand geben, wo diskutiert wird, was alles schiefläuft.
Mittwoch, der 9. Oktober.
Diese Woche, ja. Wo so diskutiert wird, was so alles schief läuft und unter anderem ist auch
so
eine...
Also Käfig, Hühner oder in die Richtung, was schief läuft?
Ja, im Allgemeinen.
Okay.
Und Ziel ist es natürlich, dass alle Menschen auf der Welt etwas zu essen bekommen. Mhm. Und ein Teil, eine Teilgruppe wird sich beschäftigen, eine Plattform vorzuschlagen, also durch Internet, wo der Austausch zwischen Bauern und vor allem zwischen CSA-Betrieben, also das sind Community-Supported Agriculture, sich vor allem Wissen austauschen können und so eine andere Art des Handelns und eine andere Art...
Also vom Erzeuger mehr direkt zum Konsument mit weniger Zwischenhandel.
Weniger Zwischenhandel, weniger Transport.
Mhm. Mhm. Also lokal produziert dann...
Genau.
Okay.
Und ist das auch in dem Bereich von Food Corporations oder ist das was anderes in dem Thema?
Ja, also Ziel ist es irgendwie, das ist, diese Konferenz ist der Nachfolger von Nieleni Forum, was hier in Krems stattgefunden hat.
Okay.
Und irgendwie möchte man schaffen, alle diese eigene Organisation irgendwie so eine gemeinsame Vision zu finden für Ernährungssouveränität.
Mhm. Was ja sicherlich nicht so einfach ist, oder? Weil ist es zurzeit so, das hat bis jetzt so geklungen, dass jede Food Corporation so ihr eigenes Organisationsmodell hat. Ist die Vision dann, ein gemeinsames Organisationsmodell zu entwickeln, oder?
Ja.
Doch.
Ja.
Interessant.
Ja,
das Müsli-Esser-Manifest.
Ja.
Also auch die Erzeugerseite mit einzubringen, quasi, also die CSA.
Genau, weil jetzt so in ganz Europa, Frankreich, England, aber auch in Österreich und in Deutschland sind diese CSA-Betriebe sehr stark im Aufschwung. Mhm. Also man merkt, die Menschen werden aktiver, ihnen interessiert wirklich, was sie essen.
Mhm. Also schauen bewusst drauf, wie wird das, wo kommt es her, wie wird es erzeugt, unter welchen Umständen.
Genau.
Und dass man da eine gemeinsame Richtung findet oder zumindest eine gemeinsame Kooperation über so also eine Dachlinie oder
nein. Ja, also so im Allgemeinen funktioniert unter Community Supported Agriculture, versteht man auf der ganzen Welt wieder ganz etwas anderes.
Okay.
Und das heißt auch, in Frankreich heißt es AMAP oder es gibt verschiedene Begriffe, auch in Italien und so.
Mhm.
Und ein Problem damit ist es, dass das immer so isolierte Kreise sind.
Mhm.
Also die Idee ist, diese irgendwie zu vernetzen. Und hier kommt natürlich die demokratische Komponente auch zum Spielen. Also wie vernetzt man die?
Ja.
Und hier kommt eben Open Source sehr stark zum Thema.
Mhm.
Weil es ist hier nicht sinnvoll, dass jeder eine eigene Software hat, sondern man muss gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Praktisch die Arbeit distribuiert also und verteilt und bottom-up. Und vom System her muss es zentralisiert und top-down werden.
Also damit was ja dann auch Schwierigkeiten wahrscheinlich birgt, genau an diesem Punkt nämlich. Mhm. Was ja bei Open Source dann manchmal bei den Forks endet oder Sachen, dass also man
ihr bräuchtet sowas wie ein GitHub für politische Gruppen sozusagen.
Ja, genau.
Interessant, wird auch wirklich definitiv an Software gearbeitet oder geht es jetzt mal rein um organisatorische Strukturen, die mal in ein System zu gießen?
Ziel ist es schon, also eine Software dazu zu entwickeln. Es gibt auch schon Teile, die schon Open Source sind und vor allem auch so Internetseiten, wo viele Foren und so drauf sind.
Mhm.
Aber das ist irgendwie nicht genug.
Ja.
Weil man muss im Lebensmittelhandel vor allem viel Transparenz reinbringen.
Interessant. Ja, das klingt so ähnlich wie einfach organisationstechnisch die Piratenpartei in Deutschland auch arbeitet. Wäre Liquid Democracy? Nein, Liquid Feedback.
Liquid Feedback.
Das ist die Implementierung von Liquid Democracy.
Ah ja, genau, so ist der Zusammenhang, genau. Mhm. Wäre das die Software einsetzbar oder nicht so geeignet? Entwickelt sie was ganz Neues?
Es lässt sich sicher viele Teile schon verwenden. Also Liquid Democracy ist sicher, könnte ein wichtiger Baustein werden.
Mhm.
Aber eben jetzt im Vorfeld, vielleicht nach der Konferenz, weiß man auch schon Bescheid, wo in welche Richtung alles genau geht.
Und du selber, Lukas, wirst teilnehmen an dieser Konferenz?
Ja.
Okay. Kannst du uns dann vielleicht, wenn du zurückkommst, ganz viel berichten davon?
Ja.
Das wäre cool, ja. Dann du hast mir erzählt, du bist selber aus Südtirol. Kannst du etwas erzählen über Südtirol oder Italien, wie das dort Foodcorp-mäßig ausschaut? Also gibt es da auch ein Bioregal in Pilla oder gibt es überhaupt ein Pilla oder wie schaut denn das aus?
In Südtirol haben wir allgemein ein bisschen ein Problem, dass die Biodiversität sehr gering ist, also von den Lebensmitteln, das produziert wird.
Weil nichts wächst bei euch, oder?
Es sind vor allem ganz viele Bauern einfach auf Milchbauern spezialisiert.
Okay.
Dann gibt es schon auch Äpfel, ganz viel.
Wein habt ihr auch?
Und Wein. Aber sonst sind es recht wenig Betriebe, die andere Sachen so mit mehr Biodiversität so anpflanzen. Und teilweise wird auch zur Energiegewinnung schon recht viel angepflanzt. So echt? Im Eisachtal und so wird es recht viel. Also
für Biosprit oder?
Nein,
Für Hackschnitzel oder?
Für Hackschnitzel.
Okay,
und,
ja. Und du meinst, das geht auf Kosten vom Boden, mit dem du Lebensmittel herstellen könntest? Also das ist nicht irgendein Wald, wo eh nichts anderes wachsen wird?
Na, keine Ahnung.
Okay. Na gut, also vielen Dank und wir hoffen, du berichtest uns dann.
Ich habe schon noch ein ganz wichtiges Anliegen. Ja. Und zwar, es geht voran.
Hallo.
Hi.
Servus. Ja, wir nehmen uns selber auf. Was wollt ihr von uns?
Mikro gegen Mikro. Wir können es gleich mitlaufen.
Von wer seid ihr überhaupt?
Ich mache einen Deal. Wir interviewen euch und ihr interviewt uns.
Ihr werdet auch fotografiert dabei, gell? Ihr müsst schön lächeln und so. Und ins Internet stelle ich es auch.
Dann nicht.
Deal geplatzt, danke Horst.
Da dürfen wir euch wirklich ein paar Fragen stellen, wie das damals im ersten Semester bei euch war.
Ja, schon im ersten Semester.
Boah, das heißt, war gar keine Studentin.
Oh ja.
Also, wart sie auch nie Studentin?
Ich war schon.
Ja eben, dann können wir schon mal ein bisschen was fragen. Ich bin der Tonmeister.
Also ich mache jetzt ein Foto.
Interview.
Bitte.
Okay.
Ich glaube, dass du es erkennst.
Du bist im Interview, Johnny.
Ja.
Das ist eine ganz gewohnte, ein fließender Übergang von einem.
Ja,
es okay. Geht. Also, wie war dein erstes Semester? Was hast du für Erinnerungen?
Ja, es war ziemlich unkoordiniert. Also, ich war schlecht vorbereitet. Ich habe nicht gewusst, wie es dann ablaufen wird und wo ich mich hinwenden kann. Aber ich muss sagen, damals gab es noch weniger Beratungsangebote als jetzt, glaube ich.
Okay.
Zumindest so Erstsemestrigen-Tutorium habe ich damals nicht in Erinnerung gehabt oder noch gab es nicht.
Gibt es irgendwelche Tipps für Erstsemestrigen, die du jetzt weitergeben könntest, was du jetzt anders machen würdest?
Ja, früher anfangen, weil jetzt ist es nicht mehr so schön zu studieren. anders machen. Man macht es so, wie man es am besten kann, glaube ich.
Das stimmt,
ja. Man hat ja nicht mehr so viele Wahlmöglichkeiten mittlerweile mit den ganzen Studieneingangsphasen. Ich muss dazu sagen, ich bin auf der TU gewesen, nicht auf der Hauptuni, aber ich glaube, es ist hier auch so, dass es mittlerweile mehr verplant und verschult ist und ja, also das Beste draus machen eigentlich, ist der einzige Tipp, den ich geben kann.
Hast du auch den Eindruck, dass unsere Hörsäle, also jetzt auch an der TU völlig, du bringst mir ein bisschen draus, dass unsere Hörsäle alle stark überfüllt sind? Hast du den Eindruck? Oder?
An der TU war es damals schon in den erstsemestrigen Lehrveranstaltungen so, dass relativ viel los war. Es war bei uns damals immer im Audimax, also im TU Audimax.
Die ersten
und ich glaube, es ist ja jetzt noch ärger eigentlich. Also ich glaube schon, dass da Kapazitätsgrenzen mittlerweile also erreicht sind. Oder?
Hat das auch mit den nicht vorhandenen Studiengebühren zu tun oder mit diesen offenen Zugängen?
Ich glaube nicht, dass das...
Oder glaubst du, dass es besser werden würde, wenn es Studiengebühren gäbe? Oder wäre es dasselbe Dilemma nur mit Studiengebühren?
Ich glaube nicht, dass das anders sein würde. Und ich kann auch jetzt kein Rezept nennen, wie man es besser regelt, den Zugang. Weil irgendwie es gibt zu wenig Geld und Plätze. Es sollte mehr geben, aber es gibt es eben nicht. Und wie man es besser regelt, einfach so teuer machen, dass nicht mehr Leute studieren, ist auch nicht der richtige Weg, glaube ich. Also ich glaube, wird es nicht positiv verändern.
Okay, dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja. Und wofür war das? Oder wann?
Ja, jetzt beginnt das Gegeninterview.
Nein, das war für Publizistik-Übung.
Wir machen gerade Praxisfeld Hörfunkjournalismus und lernen jetzt, wie man schneidet, wie man Interviews führt.
Das wird gar nicht gesendet. Das war
gut.
Jetzt. In wie vielen Semester seid ihr?
Es wird aber gesendet, weil wir uns drauf.
Okay.
Bitte?
Das wird schon gesendet. Weil er hat es ja mitgezeichnet, wird und das dann veröffentlichen.
Ja, aber nur im Internet.
Ja. Nur im Internet, von wo seid ihr?
Nein, stimmt auch nicht, weil die Schweizer senden sie ja ins Radio.
Naja, die machen auch nur...
Das ist
auch
ein Internetradio.
Genau. Biertaucher.at. Das ist ja ein ganz seriöser Podcast.
Na, dann freuen wir uns aber.
Ja, bitte.
Super. Also dort fleißig lernen, dass dann gescheite Journalistinnen werdet und so.
Bei Biertaucher.at. Okay, gut.
Dann
vielen Dank.
Papa. Ich interview ihn noch. Tschüss.
Tschüss.
Das ist ein Intermezzo.
Wo waren wir stehen geblieben?
Endlich.
Ich hatte noch
ein wichtiges.
Ich dachte, wir machen
noch ein wichtiges.
Genau, ja, tut mir leid, menschliches. Lukas, das ist so.
Du hast davor gesagt, du wirst später über Bitcoin ein Update.
Ja, wird es geben.
Okay, genau. Das ist vielleicht sehr passend.
Mhm.
also im Anschluss an unsere Aufzeichnung ja. von Bitcoin Andreas in
genau. Floral,
das Bitcoin Update. Du hast auch ein Thema zum Thema Bitcoin? Was?
Ja, weil es ist ganz, ganz falsch oder altmodisch, besser gesagt, wie der Geldfluss so funktioniert mhm. im Handel. Und das könnte man sehr gut mit einer Software lösen.
Das ist ja der Traum der Bitcoin-Projektanhänger. Hacken wir Währung. Und Geld.
Und auch bottom-up und
nein, das
zentrales Ding.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise, die ist top-down. Mhm. Und zwar, es ist sehr altmodisch, wenn ich zum Händler gehe und mir einen Apfel kaufe, dass ich ihm direkt ein Geld gebe. Also er hat die Lebensmittel weder produziert, weder gefertigt und eingepackt zum Beispiel, weder hat er es transportiert.
Ja. Mhm.
Und heute wäre es eigentlich viel effizienter und ich sage einmal nachhaltiger, mhm. wenn man den Geldfluss einmal zu einer zentralen Instanz, das durch die Community verwaltet wird. Und von dort aus können sich die Menschen dann demokratisch ausmachen, wer wie viel vom Anteil zum Beispiel vom Apfel abbekommt. Also wie viel bekommt der Bauer davon und wer bekommt wie viel.
Ja, ja, da wird in Bitcoin natürlich hyperinteressant, weil durch die Transaktionsbestätigungen natürlich alles sehr transparent gehalten werden kann. Also das würde natürlich Sinn machen.
Ja, wenn noch die Bitcoin-Adresse mehr wissen, weil da gibt es ja noch so Erweiterungen, die sind noch nicht, die zu einem Protokoll sind, aber noch nicht implementiert, soweit ich weiß, mit diesen Treuhandfunktionen und ähnliches. Aber
sehr gut. Das
kann uns vielleicht Andreas mehr sagen.
Ja, das können wir aber ja dann, ja, wenn Sie den Podcast hören, die Andreas,
eine Woche die können später gleich kommt da die Antworten.
Ja, genau. Im nächsten
Aber Lukas, Bitcoin wenn ich dich richtig verstanden habe, du willst jetzt so, dass ich, wenn ich Lebensmittel kaufe, wie beim Kauf eines Humble Indie Bundle, kann ich so einstellen mit einem Schieberegler, so viel kriegt der Produzent, so viel kriegt der Vertrieb, so viel geht dann als Spende?
Nein, das wird demokratisch ausgemacht. Also das ist einmal, um die Transparenz sicherzustellen.
Also dass man überhaupt weiß, wie viel von der Banane
geht du, an Vertrieb. Ja, wenn du etwas kaufst, dann weißt du, dann ist transparent, wer wie viel
bekommt. Das heißt ja derzeit außer beim Fairtrade nicht und auch dort nur eingeschränkt, ne?
Ja,
also du weißt, dass der Produzent von der Banane sehr wenig kriegt und der,
ja,
der Zwischenhandel sehr viel.
Es ist allgemein, es mangelt sehr stark an Transparenz.
Okay.
Aber nur Transparenz ist noch nicht genug.
Ja.
Weil das hindert die Spekulanten noch nicht.
Das, ja, genau, die Geldflüsse bleiben die gleiche.
Und die Spekulanten verursachen vor allem sehr starke Preisschwankungen am Lebensmittelmarkt, was uns hier in Europa oder in der westlichen Welt nicht so stark beeinflusst. Aber zum Beispiel ein Händler in ärmere Regionen, der kauft zum Beispiel ein und verkauft um 20% mehr oder so, und dann wenn er mit diesem Geld wieder für den Tag danach einkaufen will, dann ist es bereits so teuer geworden, dass er sozusagen nichts verdient hat.
Ja.
Und damit ist es sehr wichtig, dass man stabile Preise schafft.
Ja, gerade im community-basierten Projekt natürlich können solche Schwankungen einfach eine Gefährdung darstellen.
Es ist dann doch sehr schwierig, so Geschäftsmodelle zu ändern, sie bestehen. Oder wie kann man sich sowas vorstellen? Wollte ich
gegen die Raiffeisenkasse anstinken.
Eigentlich.
Entschuldigung. Kein Problem.
Es bestehende Marktmodelle.
Ja, eigentlich die ganze Verwaltungsarbeit, die jetzt große Unternehmen machen. Mhm. Also sie suchen aus, bei welchem Bauer kaufen sie die Rohstoffe, welche Fabrik fertigt jetzt die Lebensmittel. Mhm. Sie besitzen die Logistik und sie besitzen auch die Verkaufsflächen. Also genau diese Arbeit, was sie machen, könnte man eben auch sehr gut durch eine Software automatisieren.
Mhm.
Also es ist eine ewige Baustelle, die irgendwie immer weitergeht. Und wie er gesagt hat, es kann ja passieren, dass die Software geforkt wird und zum Beispiel in Südamerika wollen sie eine andere Entwicklung. Früher oder später wird man immer wieder versuchen, diese zusammenzuführen, um die Demokratie zu...
Also du willst praktisch ein nutzerkontrolliertes, also oder demokratiekontrolliertes, gemeinschaftliches Food-Verteilungsnetzwerk oder Food, also Essensdistributionsnetzwerk haben.
Ja.
Analog zu einem Software-Verteilungsprojekt, also wie jetzt GitHub, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja.
Okay, das dann aber nicht in der Hand eines bösen Konzerns oder NGO sein sollte, sondern irgendwie auch jederzeit forkbar, falls, wie bei Bitcoin, falls das in schlechte Hände gerät, dass man das dann sofort forken kann und woanders weitermachen.
Und es ist auch die Möglichkeit, weil wenn man dann zum Beispiel abstimmt, also wollt ihr das oder das, also welchen Weg wollt ihr gehen, dann hat man immer das Problem, dass durch die Menschen zu stark über die Medien beeinflusst werden und damit oft nicht eine gute Entscheidung getroffen wird.
Deswegen, also die Demokratie muss auch gleich verbessern.
Ja, die Demokratie braucht sozusagen auch ein Redesign.
Aber sag, ist euch Müsli-Essern klar, du legst dich da jetzt nicht nur mit der Raiffeisenkasse an, sondern weltweit mit lauter etablierten Eliten, die ganz gut daran verdienen, dass die einen nichts verdienen und die anderen das billig im Supermarkt kriegen und der Zwischenhandel da profitiert. Also du machst da enorm viele Feinde, wenn du das zu sehr propagierst. Ich meine, jetzt beim Biertaucher-Podcast ist noch nicht so schlimm, aber wenn du jetzt anfängst, dann da Presseinterviews zu geben oder sowas, nicht Angst, dass du mal mit einem Gewicht an den Füßen in einem Maisfeld einbetoniert wirst und drüber kommt der Düngerflugzeug.
Ich glaube, die Zeit ist reif für Veränderung. Glaubst du? Ja, also auch die aktuelle weltweite Krise hat wieder gezeigt, dass diese Art von Geldsystem, diese Art von Handel,
also den Kapitalismus nicht auch noch verbessern.
Ja, das
Also ich möchte da nicht deine Ideale ausreden, aber du nimmst da schon viel vor.
Also, ach, dass du so viele Wirtschaftsbücher gelesen hast.
Ja, ich stehe dir. Ja.
Genau. Na, aber wie gesagt, das kann ja ein Mensch nicht alleine schaffen.
Okay, ja.
Also es geht darum, die Ideen auszudiskutieren, Lösungen zu finden vor allem.
Na, dann kannst du jetzt gleich einen Aufruf an unsere Hörer schalten. Was brauchst du am dringendsten? Programmierer, Finanziers, Gutmenschen? Produzenten, bewusste Konsumenten,
ja,
Spender.
Also jetzt einmal gezielt für dieses Forum-Treffen in Mailand. Da könnten uns die Leute auf Twitter oder auf Facebook folgen.
Kannst du die Adresse sagen? Oder?
Ja, natürlich.
Sie finden es dann auch in den Shownotes.
Facebook ist in dieser Runde auch sehr, sehr umstritten, aber man muss die ungebildeten Menschen einfach auch erreichen.
Nichts gegen. Facebook, das Leitmedium für ungebildete Massen.
Ich kann es gar nicht.
Also twitter.com/Milano4, die Ziffer, foodsof. Also die Food Sovereignty. Also die Abkürzung Food-Sof.
Okay.
Und auf facebook.com/changingfooddistribution.
Warte, ich mal da ein Foto machen.
Die Gruppen haben wir erst gerade neu angelegt. Und Ziel ist es eben jetzt während der Konferenz viel mitzuteilen. Mhm. Also die Ergebnisse und was Neues so aus der
Gruppe spannend, kommt. Spannend, wenn das die erste Konferenz dieser Art ist. Dann
Nein, es ist nicht die erste.
Ah, okay.
Es gibt eigentlich laufend kleinere Konferenzen, aber von dieser Größe ist es, also ist ein Jeleni-Forum, war 2011 war das, glaube ich. Das war, das ist ja die Nachfolge-Session.
Alles klar.
Dafür.
Okay, danke Lukas und viel Erfolg. Und du hast dein Smartphone mit in Mailand?
Ja.
Das hat eine Aufnahmefunktion?
Ja.
Ja, dann machst du gleich lauter Interviews dort. Ne? Ja. Dann Folge 75 oder so hinten dran.
Sehr gut.
Okay.
Gut. So, wer hat noch was erlebt?
Ich. Ich glaube, der Gregor wollte was sagen.
Wer?
Der Gregor, der mit den Technik-Themen. Gregor, rentest du wieder mal über Ubuntu? Oder?
Über Ubuntu, ich war sehr zahm zu Ubuntu.
Okay,
Muss aber auch sagen, dass andere Podcasts, die ich gehört habe, ähnlich, so. Ja, die waren eher teilweise auch nicht so vorsichtig. Andererseits dann durchaus um mich, also zum Beispiel das Binärgewitter, hast du letzte Folge gehört?
Nein, leider, ich höre gerade mal drei Podcasts.
Ach, wie soll man denn so arbeiten können? Okay, im letzten Binärgewitter hat jemand genau meinen Gedanken geäußert, dass wenn sie eine eigene Shopping-Lens machen würde oder eine Internet-Lens, dann wäre das eh gut bei Ubuntu, aber nur das für den Einschub zu Ubuntu. Mhm. Ich habe bei mir Erlebnis, ich hätte es das letzte Mal schon erzählt, wenn ich es nicht vergessen hätte. Es Raspberry Pi in meiner Nähe. Unglückliche Wortwahl.
Wow.
Du hast einen bekommen?
Habe einen bestellt letzte Woche. Und da ich ja schon den leidgeprüften Florian, der sich bei RS Components Raspberry Pis Großbestellung aufgegeben hat, habe ich mich für einen anderen Distributor entschieden und den bin ich irgendwie über Google Plus drüber gestolpert und dann war um die Ecke sein Twitter-Account und dann habe ich geschaut, was er so twittert und dann sein Facebook-Account und immer wieder, es wurde mir immer klarer, dass ich meinen Raspberry Pi kaufen muss, weil ich habe mich schon mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Ich suche ja verzweifelt einen Nachfolger für meine Dockstar. Das war mein aufgehackerte SNAS irgendwie, also meine Festplatte, genau. Docking Station, und habe nachgeschaut, was die Plug-Computer heutzutage können. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht, sie können nicht so viel und sind noch immer nicht so, dass man einfach so mal die Distro seiner Wahl draufspielen könnte, was ich mir erwartet hätte. Es gibt eine große Firma, Global Scale, glaube ich heißt die, die stellt ein paar dieser Dinger her, die wollte auch so die Plug-Computer-Initiative starten.
Das hat aber nichts mit Global Scaling zu tun, oder?
Nein. Das wäre nicht funktionieren.
Okay, also Computer. Global Scale.
Ich glaube, die heißen so. Global Scale, wirklich gefährlicher Name. Ja, wurscht. Die bieten ein paar dieser Dinger an. Es gibt den Guru Plug beispielsweise oder den schon ein bisschen in die Jahre geratenen Shiva-Plug, jetzt schon in der zweiten Revision. Mhm. Und selbst bei diesen Dingen, die wollen halt meistens auch eine eigene Cloud-Lösung anbieten und da muss man wieder so ein bisschen den Umweg gehen, um seine eigene Lieblingsdistro drauf zu bekommen. Und im Grunde, nach langer Rede, kurzer Sinn, bleibt übrig, der Raspberry Pi scheint zurzeit die freundlichste Plattform zu sein. Mhm. Dann gleich auf der Hauptseite hast du ein Angebot für ein Image, ein bootable Raspbian, also Debian für Raspberry portiert, wo die Floatcomma-Prozessor irgendwie unterstützt wird, was ihn noch ein bisschen geschwinder macht. Overclocken kann man ihn. Und einfach mal ein freundliches Device, wo einem nicht die Schweißperlen irgendwie auf die Stirn treten, wenn man es mal neu flashen muss.
Genau, und dein Anwendungszweck ist, du hast dann einen Heimserver, der möglichst kleines wenig Strom braucht, also halbwegs wenig Strom braucht. Und
richtig.
Aber dass du die Freiheit hast, alles mögliche drauf laufen zu lassen, wonach dir gerade beliebt.
Und also es wird so ein kleiner Familienhafen, also es wird nichts Besonderes laufen. Ich möchte ein bisschen Uncloud vielleicht drauf hosten, mal schauen oder so im kleinen Kreis einmal einen StatusNet-Server drauf aufsetzen und schauen, ob man vielleicht so ein kleines Forum-artiges Ding irgendwie an den Start bringt. SMB-Freigaben braucht man sowieso, sage ich jetzt mal. Wenn man nicht irgendein Smart-TV hat oder sich irgendeiner proprietären NAS-Lösung ausliefern möchte. Und ja, es gibt tausenderlei, allein, dass man zu Hause SSH hat. Wurscht, diese Vorteile habe ich schon.
Dein Raspberry Pi wird deine Boxy-Box ersetzen?
Da bin ich mir noch nicht sicher.
Boxybox ist ja eigentlich ein Wiedergabegerät, weil das ist ja eigentlich so den Server, der Rechner, der zu Hause immer läuft.
Also so würde ich ihn zumindest einsetzen. Ja.
Genau, weil es momentan ist bei mir, muss ich gestehen.
Ein ständig on Wohnzimmer.
24/7, genau. So ist geplant.
Deswegen, falls du mal um 3 in der Nacht in einem Hotel weit weg aufwachst und wissen möchtest, irgendwie was zu Hause gerade auf der Festplatte liegt.
Oder so. Wenn ich irgendwo in China festhänge und ein OpenVPN dann eröffnen möchte.
Du müsstest zufällig den Film anschauen, den du vor 4 Jahren abgespeichert hast zu Hause.
OpenVPN zum Beispiel schon eine klassische Anwendung, dass du bist irgendwo fern in einem fremden Land, entweder unter Zensur oder du bist in einem offenen WLAN und möchtest nicht unverschlüsselt surfen.
Okay.
Du machst ein VPN in dein eigenes Wohnzimmer und surfst
von dort,
wegsurfen. Genau. Das kann zum Beispiel auch so ein kleiner Rechner. Aber für all diese Zwecke brauchst du zu Hause einen kleinen Server, der dauernd läuft, und der eigene PC für sowas laufen lassen ist einfach schon vom Stromverbrauch nichts.
Aber Raspberry Pi schluckt ja kaum was, ne? Strommäßig.
Meinst auch, es gibt vielleicht sparsamere.
Also bei mir ist ja immer so der Gedanke, okay, eine Grafikausgabe bräuchte ich eigentlich nicht, weil ich es nicht als Abspieldevice nutze. Ich meine, der Raspberry Pi, du hast schon recht, wird auch als Abspieldevice genutzt. Er hat einen Grafikchip oder eine
Grafik,
der High Definition irgendwie abspielen kann, und es gibt gibt auch eigene Distros dafür, die das XBMC, also dieses Xbox Media Center hochbringen, und dann kannst du es wirklich super als Abspieldevice.
Bei mir ist es eher so als Verwaltungssoftware
für deine Festplatten. Ich meine, ich könnte es zusätzlich draufklatschen. Mhm. Bei mir ist eine psychologische Hemmschwelle. Ich möchte mein Abspieldevice auf jeden Fall auch physikalisch trennen von meinem Serverbereich. Also ich weiß nicht, das ist so ein Admin-Fetisch vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, den habe ich mir jetzt bestellt, nämlich bei der, das habe ich noch immer nicht erwähnt, bei der P-Hut nennt sich das.
Der P-Hut.
Und ob es eine Empfehlung wird oder nicht, kann ich nicht sagen und hängt auch von mehreren Faktoren ab. Also erst einmal vorneweg, dort ist der Raspberry Pi fast ums Doppelte, also nicht ums Doppelte teurer, er kostet 50 Euronen statt den 35 Euronen. Also er ist definitiv massiv teurer.
Und was bringt das, wenn du den dort teurer kaufst, dass du den eher kriegst?
Oder? Garantiert ist dort, dass sie es in Stock haben. Ich habe es mir dort bestellt und ich weiß nicht, zwei Stunden später ist die Abschickbestätigung gekommen, dass es mit der Post weggegangen ist. Also ihr Vorteil ist... Das heißt,
es ist 15 Euro, ich will nicht warten.
Richtig, genau. Für mich war das einfach wichtig, weil ich einfach...
Ich will ihn noch heuer.
Ich meine, zwei Monate warten... Ist
okay.
Ja, nein, ist nicht okay. Ist wirklich zart. Deswegen habe ich mir gedacht, die sichere Kugel und ich probiere das mal aus.
Aber Steve, wir müssen und da sehr vorsichtig sein, weil wenn es zu oft so...
Es ist noch keine Empfehlung. Bitte,
nein, nicht das. Okay. Wenn es zu oft so locker da einfließen lässt, wie sehr du da jetzt 15 Euro für irgendwelche Luxussachen ausgibst, wie weniger warten lassen, das könnte unser Sponsorvolumen senken, dass die Leute denken, na, die haben sie eh gefällt.
Die haben so... Sollen wir jetzt auf Kirchenmaus machen, damit sie uns dann hochsponsern?
Ein bisschen, ein bisschen.
Ich bin so, naja. Das kannst du dann machen.
Aufgenommen, ja. Damit
ich bin gigantisch reich.
Niemand sponsert reiche Podcasts.
Ich danach mit meinem
total
Maserati.
Hochmäßig und total. Ja, genau. Mit dem Maserati heim.
Oh, meine Träume vom beheizten Bier doch erzählt.
Das war's.
Aber noch eine Frage zum Raspberry Pi. Ist da auch eine Art von Gehäuse dabei oder kaufst du ihn auch nur offen und, oder hast du denn schon überlegt, wie du ihn dann einpackst?
Habe ich mir überlegt. Ich habe ja zwei bestellt, auch von einer anderen Person auch. Und ich, also das eine Geschäftskonzept ist, dass sie es schnell liefern. Das zweite ist, sie liefern das ganze Zubehör, wenn du es möchtest, dazu. Das heißt, du kannst dir SD-Karten besorgen, wo schon Raspberryan irgendwie vor drauf geklatscht ist. Du kannst dir Micro-USB-Netzteile dazu besorgen. Du kannst dir Kühlergitter dazu besorgen. Weißt du, diese Sachen, die man sich drauf pfropft auf den Prozessor, die noch ein bisschen die Abwärme leiten. Ich weiß nicht, kannst dir ganz sinnlose Sachen, vergoldete HDMI-Kabel oder solche Sachen kannst du auch dazu bestellen. Aber eines, was davon sinnvoll ist, eben ein Gehäuse in verschiedener Farbe und Ausfertigung, kostet halt auch unverhältnismäßig viel, glaube ich, nicht so 15 Euro, zahlst dann halt nochmal drauf fürs Gehäuse.
Aber wir kaufen natürlich das Diamantenbesetzte.
Ja, genau, von Swarovski.
Ich habe gedacht, du tust das in eine geschnorrte Chick-Schachtel rein, nein. Und dann so Löcher rein.
Ich wollte es eigentlich in meinen Goldbarren rein verkleiden, die ich zu Hause liegen habe. Aber ich habe mich dann doch irgendwie für 100 Karat Brillanten entschieden. Und
das Geld, das wir niemals kriegen werden.
Und also liefern sie auf jeden Fall in verschiedenen Farben. Ober- und Unterteil kann man sich sogar verschiedene Farben aussuchen. Und da habe ich mir gleich sowas dazu bestellt. Und warte jetzt der Dinge. Letzte Woche habe ich es bestellt. Eine Woche ist in Ordnung. Zweite Woche wäre auch noch in Ordnung, weil man weiß ja, der Postweg ist nicht der zuverlässigste. Wenn es länger als zwei Wochen dauern sollte, ziehen sich meine Mundwinkel langsam nach unten. Und bis dahin, also nächste Woche werde ich sicherlich schon mehr berichten können. Hoffentlich.
Sehr gut. Ja. Freue mich.
Also, so viel zum Erlebnisbericht.
So.
Ja, ich habe auch nichts erlebt, Johnny. Ich glaube, wir könnten schreiten zum Verlesen von Meldungen.
Ich habe nichts erlebt, aber das letzte Mal das vergessen. Ich wollte das letzte Mal schon was nichts Erlebtes erzählen.
Okay.
Aber ich bin drüber gestolpert. Also ich habe es erlebt, dass ich drüber gestolpert bin.
Ah ja. Also danke für diesen Erlebnisbericht, Johnny.
Eine Geschichte, also, die mich sehr erheitert hat. Und okay. Zwar, ich habe so eine gemailt schon, aber die... man kennt vielleicht in Security-Kreisen das Tool Nmap, ist ein Portscanner, Open-Source-Tool, also eigentlich so das Schweizer Messer von Hackern und Security-Experten, also von Netzwerkexperten. Und da gibt es auch eine Developer-Mailing-Liste, also Open-Source-Projekt, und da gibt es auch immer wieder so Anfragen von mehr oder weniger seriösen Zeitschriften oder wissenschaftlichen Magazinen, die halt einmal so um Wortspenden bitten oder Beiträge, Artikel. Und offenbar gibt es da eine Zeitschrift, die da regelmäßig anklopft und sagt, sie hätten gern ganz hochqualifizierte Artikel von ganz großen Namen.
Das hast du letztes Mal nach dem Podcast erzählt.
Ja. Diese Zeitschrift nennt sich Hakin 9. Dürfte nicht so den guten Ruf genießen in der Szene. Aber kann ich nicht beurteilen, ich kenne es nur von diesem Beitrag. Und auf jeden Fall, die haben mir dann öfters mal angefragt, ob die nicht mal was einen Artikel schreiben wollen. Und die haben dann mal gesagt, okay, passt, wir machen da jetzt einen Spezialbericht nur für Hakin 9. Und haben ein Paper über ein neues Feature von Nmap, also ein neues Plugin, mit dem man nicht nur scannen kann, sondern gleich auch exploiten, also gleich richtig hacken kann. Und das ganz exklusiv wird haben sie für diese Zeitschrift also veröffentlicht.
Das ist eine wissenschaftliche Zeitung.
Ich glaube, also sie tun, es schaut nicht. Also ich habe es meinen ersten.
Oder sie wird von Studenten verwendet, die publizieren wollen, oder?
Ich glaube nicht, dass das so wissenschaftlich ist, aber ich glaube, sie wären gern so.
Sie wären gern so.
Aber auf jeden Fall haben sie, also die Macher von Nmap, von dieser Mailingliste, dann halt sich dazu bereit erklärt, ein wirkliches Paper zu schreiben, ein wissenschaftliches, ganz geheimnisvoll. Der Source Code darf nicht veröffentlicht werden, weil sie da mit dem Ministerium zusammen, DARPA zusammenarbeiten und haben denen ein Paper gesendet, das die auch veröffentlicht haben, wo nur Bullshit drinsteht.
Aber das haben sie doch gemacht mit so einem
speziellen... Genau, sie haben das Paper nämlich nicht nur, also sie haben schon nachbearbeitet, aber sie haben es nicht mal selbst geschrieben, sondern mit einem Paper Generator. Da gibt es nämlich ein cooles Tool am MIT. Da haben sie bei Wissenschaftlern mal einen Scherz gemacht und haben so eine kontextfreie Grammatik gebaut, die gültige wissenschaftliche Arbeiten beschreibt. Also so dass sie vom syntaktisch korrekt, aber völlig inhaltsfrei sind. Und auch am ersten Blick sehr cool ausschauen. Also so richtig wie ein schönes wissenschaftliches Paper. Da gibt es dann so einen Paper-Generator, da werden wir den Link posten. Das ist nämlich wirklich lustig, dort Paper zu generieren.
Ich weiß schon, wie ich meine Diplomarbeit
mache. Es gibt auch Geschichten auf der Seite von dem Paper-Generator, welche Konferenzen bereits Papers aus diesem Generator akzeptiert haben. Das sagt nämlich viel zu deren Review-Prozessen aus. Auf jeden Fall haben sie die halt auch dort hingeschickt und ein bisschen noch manuell gespickt mit so
Satzsachen.
Überarbeitet und die haben das wirklich scheinbar nicht gelesen und einfach veröffentlicht.
Oh Mann.
Und da sind so Sätze drinnen, ich kann ein paar so Gusto-Stücke vorlesen.
Wie viel?
So mit Kunstwörter. First, cyberneticists added 10 GB per second of internet access to our network. Further, we removed our 7 TB USB key from our highly available cluster to consider our Xbox network.
Our Xbox network.
Herrlich. Und dann keine Ahnung, ja. Our experiment soon proved that exokernelizing our fuzzy Kinesis keyboards was more effective than making autonomous them. Das ist absolut hochtechnisch. Das versteht man nur, wenn man sich da wirklich ganz gut auskennt.
Herrlich, ja.
Also es ist wirklich, ich glaube, es gibt da kaum einen Satz wirklich einen Sinn, außer dass
es sehr cool ist. Ich überlege jetzt, ob es für andere Branchen auch solche Generatoren gibt.
Und es ist einfach nur herrlich, dass die das genommen haben und einfach gedruckt haben, ja? Dass sie es nicht mal gelesen haben. Das sagt. Ja, aber vielleicht gibt es Zeitungen, die so arbeiten.
Ja,
ich werde mich bemühen, bis nächste Woche einen österreichischen Polit-Simulator zu schreiben.
Also im ganz allgemein die Seite von diesem Paper Generator, also diese Truppe, die diesen wissenschaftlichen Paper Generator geschrieben haben, die haben schon sehr oft harsche Kritik bekommen. Ob das nicht wissenschaftlich unethisch ist, weil es gibt dann wirklich Leute, die dann solche Papers eingereicht haben bei Konferenzen, nur um zu zeigen, dass die halt wirklich nicht reviewen oder überhaupt nur oberflächliche reviewen oder nur schauen, schaut es aus wie ein Paper. Und, aber andererseits ist es, ich meine, das sagt auch dann über die Qualität dieser Zeitschriften oder Konferenzen aus. Und wenn dann andere Leute sich dort ihre Publikationsliste holen für ihre wissenschaftlichen Karrieren, ja, es ist sehr dahingestellt.
Das sieht man interessanterweise, dass jemand wie der Gutenberg, der sein Werk noch selber kopiert hat, ja direkt relative Schöpfungshöhe hat.
Er hat doch selber zu sagen.
Oder machen lassen. Also für der
Sekretär. Man muss auch sagen, bei Gutenberg war zumindest Inhalt drin, wenn es auch nicht seiner war.
Immerhin,
denn da ist er gar kein Inhalt
drin. Es wurde endlich der Inhalt entfernt. Contentfreier Content.
Ja, das ist contentfreier Content.
Genial.
So, das war meine Geschichte.
Sehr gut, Johnny.
Bist du was einstreuen, Horst?
Ja, ich will das Thema aufgreifen, was uns dieser Leser geschickt hat, der Andreas. Und zwar, der schaut anscheinend auch ganz gerne Kickstarter. Und Kickstarter entwickelt sich so zur Spielezeitschrift de jour. Das heißt, wenn man irgendwie interessante Spiele-News haben will, einfach auf Kickstarter surfen unter Games. Und zwar haben jetzt die Macher von Baldur's Gate und Icewind Dales, das sind sogenannte Role-Playing-Games, also wo man kleine Gruppen von so Fantasy-Mittelalter-Charakteren durch meistens handgepixelte 2D-Landschaften steuert und halt so auflevelt und ja, so wie ein Warcraft ohne Multiplayer und in 2D, aber schön gezeichnet.
Mit schöner
und
mit Story.
Schöne Story, das A und D Roleplayer-Game-Spiel dahinter, also mit Würfeln und Rettungswurf und allem.
Ja.
Und die Macher von denen versuchen jetzt ein neues Projekt zu machen, was auch von Haus aus, glaube ich, Linux und Mac-Support haben wird. Und sie versuchen derzeit Geld einzutreiben dafür und haben, glaube ich, auch schon die erste Finanzierungsstufe erreicht. Also es dürfte genug Fans von dieser Art von Spiele geben, die sofort das gesehen haben und sofort Geld überwiesen haben. Ich glaube, ihre Stretch Goals haben es noch nicht alle erreicht, aber es ist schön zu sehen, wie die Spiele-Veteranen jetzt nach und nach, also die Industrie-Veteranen nach und nach Kickstarter entdecken und dort einfach das
verwenden. Das ist schon richtig. Also Industrie-Veteranen gesponsert nämlich von Spiele-Veteranen. Das nämlich, stimmt nämlich schon, dass gewisse Projekte, die besonders eine beherzte
Fanbase, die jetzt auch meistens schon in dem Alter ist, wo wir was verdient halt dann schon und sich das leisten kann.
So wie das Borderlands 2 oder so.
Genau,
und genau, die Point-and-Click-Adventure, die mich hier
so... Apropos, ich habe mich nämlich vorher verplappert, es gibt einen Podcast, den ich höre, nämlich die Spiele-Veteranen, das sind so Game-Zeitschrift-Redakteure aus Deutschland, und die haben genau über dieses Kickstarter-Thema eine sehr schöne Diskussion, wo einer dann sagt, ja, wozu braucht man heutzutage noch einen Publisher, und der andere, man muss dazu sagen, die arbeiten alle ihr Leben lang bei Spiele-Zeitschriften, sagt dann, na, man braucht einen Publisher, um eben die vielen Murks-Projekte vorzufiltern, also, und ja, aber sie greifen die genau dieses Thema.
Veteranen sind super Podcasts, ja. Ich höre eh nur, es sind, glaube ich, drei Spiele-Podcasts höre ich, das Spiele-Veteranen, dann noch Manu spielt, das ist ein täglicher Podcast, das ist ziemlich gut. Sollst du auch hören, da sind teilweise auch die Spiele-Veteranen drinnen und so, also im Interview und so.
Ich habe die dumme noch gewohnt, dass ich nachts schlafen will, ne?
Ach, das solltest du unbedingt abgewöhnen.
Okay, ich werde probieren.
Und den dritten, den ich jetzt erst seit kurzem angerissen habe, nennt sich Minutes Left.
30 Minutes Left.
Ja, genau. Statt mit 30 Limits, 30 Minutes Left. Habe ich jetzt erst einmal gehört.
Ist auch ein Spiele-Podcast, oder?
Ist auch ein reiner Spiele-Podcast.
Okay. Cool.
Naja, dann verschreiten wir zum randomisierten Ignorieren und Verlesen von Meldungen. Lukas, dir gebührt die Ehre, such irgendeine Meldung aus und wir verlesen sie dann nicht. Oder umgekehrt, such eine aus und wir verlesen sie dann. Das sind so Sachen, die wir gesammelt haben über die Woche.
Diese.
Also von einem Horst Jens. Sollen wir das machen oder nicht?
Ja, wer ist denn diese?
World of Warcraft im US-Wahlkampf.
Ah, das bin ich heute erst drüber gestolpert.
Also, wie stelle ich mir das vor? Es wird in World of Warcraft Wahl gekämpft oder ist das anders zu verstehen?
auf der neuen Erweiterung, wie heißt das? Land, das ist ja auch abstrus. Die neue Erweiterung, Land der Pandoren oder Pandoras?
Oder Panda-Bären.
Panda-Bären-Welt, ja.
Panda-Bären-Welt.
Panda-Bären-Welt ist die neue Erweiterung.
Panda-Bären-Mönche, die so...
Ah, da ist die Fernsehwerbung. Ich habe mich gewundert, dass ich eine Fernsehwerbung schon sehe. Woher ist das die Fernsehwerbung?
Ja, also die Meldung ist ORF-Story und es geht einfach darum, dass republikanische Politiker haben eine demokratische Politikerin angegriffen, medial, weil sie in ihren Blogs sagt, dass sie World of Warcraft spielt und sie also unterstellen ihr, dass sie nicht genug Zeit hat, um sich um ihr Amt zu kümmern, um ihr politisches und ja.
Das habe ich ja heute auch gelesen und habe mir gedacht, dass das, wie sie gekontert hat, sie hat dann gesagt, naja, was ist los mit den Republikanern? Jetzt wettern sie gegen World of Warcraft-Spieler. Irgendwie ist Tausende oder Hunderttausende, ich weiß es nicht, was für einen Größen, aber sehr viele Amerikaner spielen Online-Rollenspiele oder World of Warcraft, was auch immer. Und sie steht in einer Reihe und da hat sie so ein paar Prominente aufgezählt, wie Jodie Foster und keine Ahnung, die auch spielen. Und irgendwie scheinen die Republikaner irgendwie nicht Puls der Zeit zu sein. Was mich ja interessiert, ist ja, also nicht interessiert, aber was ich dann so schmunzelnd festgestellt habe, ja, ich habe irgendwie so das Bild vor mir gehabt, irgendwie so ein Wahllokal von den Republikanern, wo irgendwelche Praktikanten sitzen und dann nachschauen, was die Typin in World of Warcraft angestellt hat, ob sie irgendwie irgendwie jemanden fies angechattet hat und so. Ja, ich glaube,
das kommt noch dazu, sie ist dort nämlich eine Assassinin oder so.
Und also das wird dann schon ganz
also mit ganz sinisteren Motiven.
Ja, und Ork ist sie, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund.
Sie ersticht Leute von hinten.
Sie ist nicht bei der Allianz. Ne?
Und das ist ja eigentlich ein köstliches Bild, was ich das abstrus, ja. Aber das ist nur eine skurrile Blüte vom amerikanischen Wahlkampf. Ich wollte mich etwas, was nicht draufsteht auf der Liste.
Buh.
Ja, voll.
Neuer
Überraschung. Aber letztens nach dem Podcast sind ja manchmal auch noch interessantere Gespräche am Start. Fast noch interessantere Gespräche. Das
ist aber nur für Leute, die auch wirklich persönlich beim Podcast erscheinen, Martin.
Apropos Martin, cast mal wieder mit.
Genau.
Habe ich mich mit Johnny unterhalten. Über Android. Wir haben heute noch nicht über Google gesprochen. Deswegen jetzt unsere kleine Android-Sparte. Und weil es mir selber nicht klar war, habe ich mal nachgefragt, wie das so ist mit den OASP Android.
Also Android Open Source
genau. Project. Oder? Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema insofern, weil in der ewigen Diskussion, die ja nie abreißt, zwischen Android ist ja nicht so offen, Android ist offen, können wir jetzt endlich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie es mit der Offenheit von Android beschaffen ist und was dieses OASP
ist. AOSP ist
das. Ich vermisse das immer.
Das Open Source Projekt.
Genau. Also wie schaut's aus? Was ist das? Was ist das für ein Projekt? Und was hat das mit Android zu tun?
Also Android ist ein Open Source Projekt, hört man ja oft.
Hört man.
Ist es auch
genau,
so?
Genau, richtig, ist es auch so? Fragezeichen.
Also, nein, es ist auch so, mehr oder weniger, aber nicht so offen wie andere Open Source Projekte. Während zum Beispiel der Linux-Kernel oder andere bekannte Projekte werden ja wirklich von der Community öffentlich entwickelt. Du kannst jeden Entwicklungsstand einsehen. Patches mitschicken, noch bevor es in einen Release mündet, mit den entschiedenen Mailinglisten, ob es reinkommt oder nicht. Während Google entwickelt hinter verschlossenen Türen und veröffentlicht immer nur dann, wenn sie fertig sind.
Oder wenn sie das Projekt eingehen lassen wollen.
Oder wenn das von mir ist auch dann, aber es ist auf jeden Fall
der Android.
Aber es ist dann tatsächlich der gesamte Source Code der Plattform Open Source. Mit dem Vorbehalt, dass Google halt immer einen Vorsprung hat. Weil sie haben ja die Entwicklung schon vorher. Also die Nexus-Devices sind nicht zufällig immer die ersten am Markt, weil Google hatte ja schon den Source Code vorher, sie haben ja entwickelt. Ja. Während die Hersteller bekommen dann die neuen Versionen erst dann, wenn sie released werden oder, keine Ahnung, ob es so spezielle Verträge gibt, das hat sie früher bekommen.
Mittlerweile, beim letzten haben sie so angekündigt, diese Software-Developer-Plattform-Sache, wo sie es schon vorher bekommen irgendwie.
Genau, aber...
Da sieht man nicht so durch.
Jetzt habe ich da den offenen Source-Code der gesamten Plattform, aber das alleine reicht mir jetzt noch nicht aus, um jetzt auf meinem Gerät, beliebiger Hersteller, mir jetzt ein völlig freies Android zu installieren. Denn ich brauche immer noch den Schnittstelle zur Hardware. Und das sind oft, je nachdem, welche Chipsets da verbaut werden, sind die mehr oder weniger offen oder sind mehr oder weniger gut dokumentiert. Und in den meisten Fällen ist man noch auf Binary-Treiber der Hersteller angewiesen.
Man horche oft, der normale Linux-User kennt die Problematik, weil zum Beispiel die NVIDIA Grafikkarten. Ja.
Genau. Es ist dann hier noch eine speziellere Geschichte, weil es oft Hardware ist, die sonst nicht verwendet wird oder nicht dokumentiert ist. Manche Chipsets sind offener als andere, das ist dann leichter. Aber meistens sind die Leute, die ein offenes Android auf diese Geräte portieren, so wie zum Beispiel das bekannte CyanogenMod-Projekt, sind oft darauf angewiesen, dass sie von einem bestehenden System des Herstellers, also von Samsung zum Beispiel, die Treiber extrahieren und danach und diese die Binary-Treiber auch für also auch verwenden unter dem offenen Android, um diese Hardware ansprechen zu können. Denn die Alternative bestünde nur darin, das entweder reverse zu engineeren oder von null weg neu zu schreiben.
Was ein wahnsinniger Aufwand ist, wie man bei den Novo-Treibern zum Beispiel sieht.
Bis hin zu unmöglich. Vor allem in der kurzen Zeitspanne, die solche Geräte aktuell sind. Wenn du denkst, ein Samsung-Gerät von vor 3 Jahren ist oft nicht mehr... Ja, keine Ahnung, der Smartphone-Markt entwickelt sich ja ziemlich rasant. Und es gibt dann noch ein weiteres Projekt, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Da haben wir ja auch gesprochen. Das ist noch offener als CyanogenMod ist ein offenes Projekt. Ich habe den Source Code offen. Und es gibt aber tatsächlich ein Android-Projekt, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, wirklich freies System zu schaffen.
Das heißt, bis runter zu den Treibern.
Genau. Keine, da läuft nichts auf dem Gerät bis zur Hardware, also bis auf das, was im ROM drin steht, das nicht Open Source ist. Und die schreiben auch wirklich die Treiber.
Stallmann-Droid.
Ja, genau. Das ist ja schon wirklich masochistisch, eigentlich, das Sadomaso-Projekt, weil das Ganze, die sind mit Devices da manchmal erst am Start, wo sie Jahre brauchen, bis sie es zum Laufen bringen. Also mein persönliches Gefühl jetzt, aber die, wo es schon längst wieder veraltet ist. Da
halt Open Hardware Phone dafür.
Genau, ja, mit einem offenen, sobald die, wenn die Hardware gut beschrieben ist, geht das eigentlich vielleicht. Aber es gibt, die versuchen auch zum Beispiel auf die Galaxy-Geräte das zu portieren. Und da ist es, man, der Exynos-Chipsatz, der ist das Galaxy S3, ist ein super tolles, schnelles Gerät, aber von der Entwicklerseite her alles andere als freundlich. Mhm. Es gibt keine guten Datenblätter, es gibt nichts Offenes.
Ja.
Du bist nur angewiesen darauf, dass du diese, dass du die, die Treiber hast von, vom Hersteller. Und das ist zum Beispiel ein Problem, wenn du jetzt dann sagst, okay, ich brauche keine Updates vom Hersteller, ich kann ja, wenn es jetzt Jelly Bean rauskommt oder die nächste Android-Version, dann nehme ich einfach das CyanogenMod. Das scheitert genau an dieser Problematik, weil nämlich die können dann nicht die nächste Android-Version für dein Galaxy S3 rausbringen, solange sie nicht die Binary-Treiber haben, die auf die neue Kernel-Version passen. Und das heißt, solange Samsung kein Update rausbringt, kann das CyanogenMod-Team das auch nicht machen, weil sie eben nicht diese offene Hardware-Schnittstelle haben, also nicht die Dokumentation haben. Und da haben wir uns gefragt, eigentlich, wir haben gesprochen das letzte Mal, woran liegt das eigentlich, dass die Hersteller das nicht machen?
Ja, stimmt. Was ist die Motivation dahinter?
Wenn sie ein entwicklerfreundliches Gerät rausbringen oder so ein bekanntes Gerät entwicklerfreundlicher gestalten, wäre das ja doch gut für die Nutzerzahlen oder für die Userbase.
Ich sage mal, sie haben wahrscheinlich noch kein Geschäftsmodell oder dahinter entdeckt oder durchblickt.
Ich weiß nicht, oder das haben sie oder Angst?
Sie kommen generell von einer anderen Ecke, das kann man so auch so argumentieren, dass Telefone bis jetzt überhaupt keine Updates gebraucht haben und dass die einfach das noch nicht behirnt haben, dass sie eigentlich mobile Computer herstellen und diese Erkenntnis sickert nur langsam ein. Prinzipiell, wie schaut das für den Kunden aus? Also wenn man jetzt selber ein Handy kauft, wonach schaut man nach? Also wenn sich eine Firma engagiert für AOSP, heißt das, sie verpflichten sich dazu oder sie steuern einfach ihre Binary-Treiber hin? Das heißt, es ist prinzipiell mal die Möglichkeit gegeben, dass es überhaupt mal Firmware, freiere oder alternative Firmware dafür geben kann.
Genau, das, was du ansprichst, sind die sogenannten Device Trees. Wenn man das Android Open Source Projekt auscheckt aus dem Git, also Git Server, gibt es diesen Quelltext für die Main Plattform und danach gibt es noch einzelne Device Trees. Also das sind diese Zweige im Quellcode, die spezialisiert sind für die einzelnen Geräte. Mhm. Und da gibt es Hersteller, die ihre Device Trees auch mit hinein publishen in diesen öffentlichen Android Git Repository. Das heißt, ich als Entwickler kann dort oder als CyanogenMod-Team zum Beispiel kann dort diese Devices verwenden, um für diese Geräte, zumindest für die bestimmte Android-Versionen, sind es auch noch angewiesen, ob die Treiber aktualisieren und dergleichen, aber immerhin kommen die den Entwicklern entgegen, während andere Hersteller es überhaupt nicht machen zum Beispiel.
Es gibt in dieser Hinsicht seit ein paar Wochen Neuheiten von Google. Es schaut alles danach aus, dass sie die Hardware auch anfangen offen zu legen für die Galaxy Line. Also sie haben nicht mehr Interesse, eine Zusammenarbeit mit einem einzigen Unternehmen, wie zum Beispiel Samsung oder Asus, sondern sie geben Spezifikationen, wie die Hardware auszusehen hat und beliebige können das dann produzieren.
Also und die Nexus-Linie meinst du, nicht die Galaxy? Also
die Nexus, Entschuldigung. Ja.
Galaxy und, ist ja die Samsung.
Richtig.
Und das geht alles in einer guten Richtung, wo auch die Hardware langsam so auf Creative Commons so
schauen wir mal. Also ich habe die Story auch gelesen und es stimmt, sie öffnen die Linie jetzt für diverse Hardwarehersteller. Ob die Hardware dann selber offen sein wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall könnte es doch sein, dass sie alle im AOSP-Projekt dann landen, sodass sie immer am schnellsten Updates bekommen. Das heißt, wir sind schon einen Schritt auf jeden Fall weiter, irgendwie von dem, was wir haben möchten.
Mhm. Genau, also vor allem die Nexus-Geräte zeichnen sich auch dazu durchaus, dass du ja wirklich vom Betriebssystem, vom Framework, das reine Open-Source-Projekt verwenden, nicht verändert durch andere Hersteller. Nur andere Hersteller machen es so, dass sie das Projekt auschecken und dann halt noch ihre persönlichen Customizing, die mehr oder weniger tiefgreifend sind. Also manche sind oberflächlich, die installieren nur eine App drüber. Mhm. Andere verändern wirklich bis hinunter ganze Framework. Und das hat der HTC von Anfang an sehr intensiv zum Beispiel gemacht und dann sehr bald erkannt, dass das eigentlich den Aufwand für Updates furchtbar in die Höhe treibt. Gibt es von Google eine neue Version, müssen sie in der neuen Version, können sie nicht einfach ein Git-Merge machen, sondern sie müssen das, weil sie 1000 Änderungen haben, die bis hinuntergehen. Und die Nexus-Vorgaben, also die Vorgaben für diese neuen Nexus-Linie sind, dass diese Hersteller dann auch möglichst Android Open Source nahe, also ich glaube, sie dürfen überhaupt keine Änderungen machen im Framework und nur oberflächlich sich zumindest nur Theming und genau. andere Launcher installieren, aber Dinge, die nicht das Framework selbst verändern, weil das Updates ohne Probleme möglich sind.
Und das Theming soll über einen eigenen Punkt erfolgen, dem Customization Center oder so, die dann von Google halt auch zur Verfügung gestellt wird, diese Schnittstelle. Also da wird es anscheinend was geben. Was man auch, aber das war nämlich interessant, wo habe ich denn das gelesen, die nämlich auch deaktivierbar sein muss per Auflage.
Okay. Das Ganze, man versteht ja schon, die Hersteller, die wollen ja nicht, dass sie reine PC-Hersteller, wie PC, reine Hardware-Hersteller werden, sondern es muss sich ja jeder irgendwie unterscheiden und mein Android-Phone kann viel mehr als das von Konkurrenten, weil es schaut viel besser aus und kann viel mehr. Mhm. Und das, ist ja, das verhindert ja genau das. Dann hast du ja jeder auf jeden Fall das Gleiche. Das schwingt
auch eine gewisse Liebe zur Intransparenz mit. Ne?
Ja, genau.
Das muss alles. Da nicht vergleichen können.
Und so ist es aber eigentlich positiv, wenn sich Hersteller darum bemühen, jetzt in diese Nexus-Serie reinzukommen. Bei offenbar hat es Google geschafft, mit Nexus einen Wert zu schaffen, also der bei den Konsumenten beliebt ist, wo die Leute kaufen sich gern das, weil es immer mit Updates versorgt wird.
Ja.
Und dafür darauf verzichten, dass sie eigentlich ihre eigene Unterscheidbarkeit da reinbringen und sich das verpflichten, eigentlich auch ein Stock-Android auszuliefern, das für den Kunden eigentlich im schlimmsten Fall genauso ausschaut wie das am Konkurrentengerät.
Ja. Interessant, dass die Entwicklung genommen hat.
Dass das wirklich so geht, also wenn das, eigentlich finde ich es eine positive Entwicklung.
Ja, insofern, dass einfach auch die Updates schnell da kommen. Ist es der erste maximale Nutzen, den es gibt
für diesen Sachen? Für Konsumenten nur positiv, weil auch wenn es den Konsumenten nicht interessiert, ob mein Gerät das up-to-date ist, du setzt dich doch einer Gefahr aus, wenn du es nicht hast.
So höre ich da so eine kleine Nexus-Kaufempfehlung von dir heraus.
Also, es gibt ja noch gar nicht diese neue Serie und man wird erst sehen, wie das wirklich sich entwickelt und ob es da wirklich offene Geräte gibt. Aber wenn das wirklich so wird, dann würde ich. Zum Beispiel ich selbst habe jetzt lange Zeit gedacht, das Galaxy S3, das ist ein tolles Gerät, das sollte ich, wenn man meins eingeht, dann kaufen wir das, weil es ist schnell und super. Aber mittlerweile, so, vor allem aus Entwicklerkreisen so gelesen habe, ist das einfach wieder dieser Exynos-Chipsatz, der nicht dokumentiert ist. Wenn jetzt Samsung sich entscheiden sollte, dann keine nächste Android-Version raufzubringen, dann wird das kein anderer schaffen. Mhm. Und dann bist du wieder genauso angewiesen, dass ich lieber auf ein offenes, starkes Gerät
hätte. Selbst wenn es nicht von Samsung kommt.
Wer ist der Hersteller dann eigentlich?
Nimm das, Samsung.
Kommt drauf an. Also ich sehe das Öffnen der Linie erstens positiv, weil es mehr abzudatende Geräte geben wird. Andererseits ist halt wieder dieser, was eigentlich eh auch cool ist, aber der umgekehrte Apple-Weg. Weil sie öffnen halt, du hast ein Nexus-Gerät von LG, du hast ein Nexus-Gerät von Samsung, von HTC, von, weiß nicht, ZTE oder was es da für Player noch irgendwie gibt. Es könnte natürlich auch sein, dass das ein oder andere faule Ei drunter ist, wo der GPS-Chip blöd ist oder der Akku kurz hält. Und dann hauen sie sich die Marke zusammen. Keiner kennt sich aus, weil alle sagen, aber ich habe doch eher einen Nexus. Ja, aber was für ein Nexus? Ein Nexus von ZTE oder LG? Ist halt wieder die komplette... Sie sollten vielleicht noch Galaxy hinzufügen, dann ist die Verwirrung komplett. Galaxy, Nexus von LG.
Es hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Die Preise, die werden sehr stark sinken.
Ja.
Also die werden durch so einen Akt, also indem man das öffnet, also für die Konsumenten ist das sicher gut.
Preislich auf jeden Fall.
Ja. Und mir fällt eigentlich noch ein, die Hersteller haben ja sowieso noch ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal. Mhm. Das Gerät selbst, wie es aussieht. Beim PC ist mir ziemlich wurscht, wie der aussieht, weil der steht unter meinem Schreibtisch, denn da ist mir egal, ob jetzt das Hofer-Gehäuse steht oder keine Ahnung, das High-End, blau blinkende... Also ich persönlich, ich kenne Leute, die haben das nicht so, da muss es auch gut ausschauen. Mein Rechner muss nur leise sein und irgendwo in der Ecke stehen, wo ich ihn nicht hören sehe. Und beim Handy ist es was anderes, wenn das 2 Kilo schwer ist und der andere ist aber nur 100 Gramm schwer, dann...
Ist so, ja klar. Nicht umsonst, ich höre ja sehr viele Apple Podcasts und euer ist häufig das Vokabel wertig muss ich das...
Wertig
muss ich das
muss ich wertig anfühlen.
Muss ich wertig. Lange Zeit, glaube ich, hat es nur irgendwie vielleicht schwer und mit Glas und die Haptik und es muss da und der drucksensitive Punkt des Knopfes ist genau richtig, also da kann man sich dann
halt ausdifferenzieren. Und du weißt schon, dass die Wertigkeit von so einem, wie heißt das, Lacoste-T-Shirt, dieses kleine Krokodil ist, was drauf biegt. Ich glaube, das ist auch nicht anders bei Apple.
Das ist, ist subjektiv.
Ja, ich stelle das jedem zu, dass er weiß, dass das besser ist. Aber.
Und wenn du den Druckpunkt änderst, dann ist er trotzdem noch wertig vielleicht. Aber
Ich hätte auch noch eine Meldung, die sogar da drauf steht.
Hau rein.
Okay, also ich habe heute eine E-Mail gekriegt von einer französischen von einer französischen Crowdfinancing-Plattform, die heißt ulele.com oder so. Ich werde es in den Shownotes verlinken.
Okay.
Und dort hat ein, also sie ist eigentlich europäisch, aber sie dürfte sehr stark Frankreich zentriert sein. Mhm. Und dort hat ein französischer Entwickler jetzt, glaube ich, 13.000 von 15.000 Euro gesammelt. für ein Kartenspiel mit so Spielkarten, so ein bisschen wie Uno.
Also ein physisches
Kartenspiel. Physisches Kartenspiel, mhm. Ja. Und mit dem lernst du HTML5. Ja.
Ein
Spiel, mit dem du HTML5 lernst. Das gefällt mir natürlich als Programmierunterrichter.
Und das Schöne ist... Die letzte Karte ist der Polytech.
Ja, ganz genau. Ja. Es gibt Karten für öffnende Tags, für Attribut, für Inhalt, da steht immer Ipsum drauf, und für schließendes Tag. Und die haben irgendwelche Angriffs- und Defense-Werte, das habe ich noch nicht ganz kapiert, weil die Anleitung auf Französisch ist. Aber das Schöne ist, also es ist nicht nur crowdfinanziert, sondern es ist auch Creative Commons lizenziert.
Sehr cool.
Und ich meine, besser geht es ja nicht. Ne? Du kannst das downloaden, du kannst das ausdrucken oder du kannst das auch fix und fertig kaufen, eben über den
Erzeuger. Und du kannst das natürlich noch erweitern selber.
Ganz genau, ja, weil es Creative Commons lizenziert ist. Ja,
dann nicht mache ich das CSS-Spiel.
Genau, ja.
Das ist wird total komplex.
Wer in Wien wohnt, kann das ausprobieren, weil ich habe diese Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, so 12. bis 14. Oktober 2012, einen Stand auf der Game City Wien, zu dem ich alle Hörer herzlich einladen möchte. Ich bin physikalisch im ersten Stock vor dem Festsaal in der Feststiege 2. Okay, oder Feststiege 1.
Wo findet die Stadt, die Games City?
Im Wiener Rathaus.
Also im Rathaus.
Freier Eintritt. Man sieht so Branchengrößen wie Sony und Microsoft mit diversen Hampelmännern und herumhupfenden Tänzerinnen, so Jump-Spielchen und so.
Letztes Jahr mal den Herrn Subotron interviewt.
Genau, ja, der ist gleich neben mir. Der ist vor dem Kinderbereich.
Sehr cool.
Und ja, ich wünsche mir viele Zuschauer und ich habe mir gedacht, da ich wie üblich total in Verzug bin mit Werbematerial drucken, werde ich einfach diese Open-Source, also lizenzierten Brettspiele auch auflegen und einfach damit zeigen, was man bei mir lernt. Ja. Und in dem Zusammenhang ein anderes Brettspiel, was ich glaube ich in dem Podcast noch nie erwähnt habe, das ist auch Creative Commons lizenziertes, also nicht Computerspiel, sondern Papierspiel, und zwar nennt sich das Dungeon Slayers, und ein Deutscher, der das gemacht hat, die Webseite ist deutsch und englisch verfügbar, und das ist ein ganz klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo du halt so einen Bogen ausdruckst und mit dem Abenteuer, wo die Monster drauf sind und wo du dann würfeln musst und wo genau die Regeln erklärt sind, und das habe ich jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich das mal ausgedruckt und meinen Neffen geschenkt, die haben das auch ganz gern gespielt, und jetzt habe ich wieder auf die Homepage geschaut, das ist schön, dadurch, dass Creative Commons ist, haben da urviele Fans eigenen Content erstellt, also die haben die Regeln erweitert auf... Die haben eigene Abenteuer gemacht, riesige Maps gedruckt und so.
Also das ist gewachsen, das Projekt.
Das ist gewachsen, ja. Der Hersteller finanziert sich halt, also ich nehme nicht an, dass er davon leben kann, der hat halt ein bisschen Werbe-Ads auf seiner Webseite. Aber trotzdem dieser Creative Commons-Gedanke im Zusammenhang mit Spielen, das ist etwas, was mich sehr, sehr fasziniert.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade für Rollenspiele gut funktioniert, weil einer der Hauptaufgaben auch bei diesen Massive-Online-Rollenspielen ist ja das Austarieren der Kräfte.
Ganz genau,
so.
Ja.
Das heißt, ein Open-Source-Ansatz für so Pen und Paper
genau.
Von der Community gesteuert wird sich... Ja, cool.
Sehr cool. Also wie gesagt, Game City Wien, Rathaus, Freitag, Samstag, Sonntag. Bitte spielen, programmieren, Stand besuchen. Lukas, du willst was sagen, oder?
Man muss nicht. Man kann
du musst nicht, Runde du kannst auch, nur, kannst auch husten oder einfach gar nichts sagen. Magst du wen grüßen lassen, Omi, Freundin? Vielleicht später.
Ja, den Brunnen. Später. Der Brunnen ist unser Tumbleweed.
Genau, ja.
Faszinierend, dieses Licht dort oben. Fenster.
Einer arbeitet.
Das ist eine Reflexion von einem Mond, glaube ich.
Nein, beobachtet.
Ich glaube schon.
Wahrscheinlich ein TV-Team, was uns heimlich filmt.
Das sind vielleicht die Studentinnen von vorher. Mit dem Richtmikrofon.
Das flackert, das machen wir heller, machen wir dunkel.
Das ist jetzt sehr unfair, wenn du in einem Podcast über optische Erscheinungen redest.
Geht also, Sie sehen das nicht.
Nur der Johnny sieht es.
Wir schauen ins Licht.
Genau. Na, wir haben gerade ein UFO gesehen, das war so echt und real, aber liebe Hörer, ihr wart leider nicht dabei.
Ja.
Weil wir auch nicht vorbeigekommen sind.
Genau, ja.
Außer Lukas, der war wirklich hier.
Für also, alle, die persönlich herkommen wollen, wir treffen uns nach wie vor jeden Montag um 19 Uhr beim Brunnen im alten AKH, Hof 2, vor dem Hörsaalzentrum. Und da es kalt wird, werden wir wahrscheinlich anschließend dann irgendwo hingehen, also bitte nicht zu spät kommen. Aber ich würde sagen, wir übergeben an die Bitcoin, Andreas.
Noch, ja. Nicht.
Noch nicht. Noch nicht? Du hast deine Story? Du hast was erlebt?
Jetzt noch am Ende.
Du hast einen Aufruf,
wirklich ein Thema, ein aufgeschriebenes.
Bitte schön.
Ich möchte es anbringen, sonst vergesse ich es wieder und dann wird es nicht mehr so interessant und so. Ein Podcast gehört.
Ja.
Vom Günter Dück. Das ist ein Herr, den habe ich letztes Jahr auf der Republika 2011 gesehen. Und er war damals so ein bisschen ein Internetthema, weil er so gut gesprochen hat. Er hat gesprochen über das Betriebssystem Gesellschaft und es war so eine Ansammlung. Er hat da so ein bisschen in Anekdoten erzählt, was alles schief läuft. Das heißt, von der Beratung im Geschäft, die irgendwie hinterm Bildschirm gehalten wird und so. Ich glaube, ich habe eh schon ein paar Mal darüber erzählt. Ich habe auch mit einem der Bitcoin-Andreas ein paar Mal über den Typen geredet. Der ist sehr interessant, er spricht sehr gut und er hat jetzt einen neuen Podcast, nämlich mit dem Robert Kindermann zusammen. Macht der Gunter Dück den Podcast Die Welt fragt und Gunter Dück antwortet.
Den habe ich sogar auf meiner Liste.
Genau. Und da sind jetzt nicht viele Folgen draußen, das sind 4 Folgen oder so. Und es wird halt relativ gesellschaftsphilosophisch geredet. Also teilweise seine Biografie natürlich. Seine Biografie ist recht interessant, weil er Manager bei IBM war. Und da erzählt er halt Sachen. Das hat mich ein bisschen an den Professor Schild an der TU früher erinnert. Also was in großen Organisationen so abläuft und wie er die Leute doch von kreativen Ideen überzeugen konnte. Und ansonsten erzählt er so halt, was er sich denkt. Also quer durchs Gemüsebeet. Er hat irgendwie 2 Kinder, wie das mit der Erziehung ist, wie man Mitarbeiter motivieren kann. Also auch ein sehr wirtschaftlicher Standpunkt irgendwie, den er vertritt und von dem er aus irgendwie schlaue Sachen erzählt. Ich finde es angenehm zu hören. Also er ist ein sehr entspannter Typ mit sehr viel wirtschaftlichem Background und das macht das Ganze eigentlich relativ interessant zu hören. Weil es ist halt nicht so diese absolut, ich bin ein Nerd-Perspektive und das muss jetzt alles und sofort genau so funktionieren, sondern da kommt halt eben von gestandenen Unternehmen IBM und sagt, naja, wenn man das und das erreichen möchte, dann kann man das und das machen und diese Optionen gibt es. Also ist auf jeden Fall mal reinhörenswert, ich kann das empfehlen und ohne es jetzt lange Länge zu breiten, aber wenn ich Podcast-Empfehlungen in Zukunft abgebe, dann hänge ich immer so ein bisschen ran, habe ich mir gedacht, so als neue Rubrik, was so hörenswert der letzten Woche war, was ich so reingerauscht habe. Und da könnte ich...
Rehear?
Ja, genau. Ein Rehear.
Nicht schlimm. Kein Review,
sondern ein Rehear. Rehear. Also letzte Woche habe ich gehört, was ich sehr genossen habe. Wer die Serie Game of Thrones gerne mag, sollte in die letzte aktuelle Folge vom Spoiler Alert Podcast reinhören. Das ist der Literatur-Podcast mit nördlichem Hintergrund. Nördlichem Hintergrund. Und da erzählen sie mal 4,5 Stunden, wie das so mit der Story ausschaut. Und wenn man bis jetzt
die Serie geschaut hat. Game of Thrones, oder?
Genau. Das hat für mich den Mehrwert gehabt, weil ich will die Bücher nicht lesen. Aber die Serie erzählt mir zu wenig und ich denke,
du musst die Bücher lesen.
Nein, ich kann nicht. Fantasy-Literatur wird schwierig. Auf jeden Fall erzählen sie sehr ausführlich Hintergründe über die einzelnen handelnden Personen. Was halt Ding ist, man spoilt sich halt Sachen. Sie haben es aber nicht bis zu Ende gelesen, sie haben, glaube ich, nur bis Teil 4 gelesen. Mhm. Das heißt, es werden nur 1-2 Sachen gespoilt. Das war wirklich hörenswert. Das Zweite, was ich gehört habe, was man empfehlen könnte, nur weil ich es irgendwie so zwischendurch ganz unterhaltsam war der österreichische Podcast FUBA. Und die haben einen Erlebnisbericht über das letzte Frequency-Festival. Und einfach mal reinhören und sich überraschen lassen. Es hat mich auf jeden Fall sehr unterhalten. Ja, genau.
Okay.
Und ja, das war es eigentlich. Aber ich werde immer so 1-2 Folgen, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht keine
schlechte Rubrik, oder? Oder schickst du mir die nochmal auf die Shownotes, dass ich es gleich direkt verlinke?
Das werde ich tun.
Sehr coole Idee.
So, gut. Jetzt ist mal
Wacom. Damit übergeben wir an die beiden Bitcoin-Andreasse, die eine Doppel-Konferenz machen.
Ja. Updates zum Thema.
Die sehr hörenswert.
Aus der Bitcoin-Welt. Wir haben
schon angehört.
Genau.
Okay. Bis nächste Woche
und bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Hallo, was hat sich so getan in der Bitcoin-Welt?
Ja, vielleicht schauen wir zuerst einmal kurz mal unsere Hausmeister-Themen. Also, mal wie der Kurs aussieht. Momentan stehen wir der letzte Trade war bei knapp unter 12, glaube ich. 11,95 haben wir da. Ja, also wie ich schon die letzten Wochen gesagt habe, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten gehen oder ist zumindest nicht so überraschend. Der kurzfristige Trend scheint gebrochen. Was meinst du?
Ja, ich denke, dass es jetzt eigentlich 2 Möglichkeiten gibt. Es könnte sich jetzt einfach so stabilisieren ohne weiteren Grund oder wir gehen noch tiefer mit dem Preis bis knapp unter 10. Da dürfte es dann wieder mehr Support geben, aber das ist ja nur Nudelsuppenlesen, aber funktioniert in vielleicht 60% der Fälle.
Ja, ich glaube auch. Also, wie gesagt, der langfristige Trend oder der 10-Monats-Trend ist immer noch intakt und ich würde sagen, ist momentan jetzt nichts, wo man sich große Sorgen darüber machen muss.
Genau, also wer längerfristig an Bitcoins denkt, der behält sie jetzt einfach, beziehungsweise schaut, ob er vielleicht noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit bei knapp unter 10 bekommen kann. Was nach oben möglich ist, ist vollkommen unbekannt. Sagen wir es mal so. Ja, in der Woche hat sich ja ein bisschen was getan in Bitcoin. Zwei Hauptthemen haben wir ausfindig gemacht für euch.
Ja, das Wichtigste war wahrscheinlich die Sache mit GLBSE, der Global Bitcoin Stock Exchange von Nefario. Ja, da hat es Probleme gegeben. Wir haben, ursprünglich wurde angekündigt, schon auf der Bitcoin-Konferenz, dass sie eben jetzt versuchen, halt mit dem Recht oder den Gesetzen zusammenzuarbeiten. Also er hat angekündigt, dass er sich jetzt erst einmal Anwälte holen wird.
Also grundsätzlich wurde das nicht so ganz positiv von allen aufgefasst, besonders es gibt ja ein paar ganz radikale Anarchokapitalisten unter den Bitcoinern, die haben dann eben ein bisschen Kritik daran geübt und gemeint, da kann nichts Gutes dabei rauskommen, wenn man versucht, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, was natürlich für viele, die jetzt mit beiden Beinen am Boden stehen, so nicht stimmen kann. Und
da war, glaube ich, also gerade der Thamos, der Betreiber oder der Admin von Bitcoin Talk, dem Forum, der war da sehr dagegen, der war auch bei GLBSE beteiligt, großes Ziel, glaube ich, und der hat dann aufgrund dieser Entscheidung von Nefario eben seine Anteile zum Verkauf angeboten, weil er gesagt hat, er möchte nicht mehr dabei sein. Ja, und kurz darauf kam dann die nächste Meldung.
Ja, dass GLBSE jetzt geschlossen wird. Und der ursprüngliche Plan vor wenigen Tagen war noch, also geschlossen bedeutet, dass die ganze Website offline geht und nur eine Textmeldung auf der Hauptseite erscheint und auf der steht, GLBSE wurde geschlossen und der ursprüngliche Plan war, dass die Coins oder dass der Betrieb bald wieder aufgenommen wird, sobald die Sachen, die nicht näher genannt waren, erledigt sind. Aber jetzt erscheint es so, als würde es vollständig zumachen und dass die Eigentümerfirma, die Betreiberfirma Bitcoin Global quasi das Einstellen des Betriebs fahren lasst. Und jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, warum ist das so?
Ja, es ist interessant und vielleicht im Zusammenhang damit auch die zweite Nachricht dieser Woche. Also das war eine Untersuchung von der Security and Exchange Commission, von der amerikanischen, wie kann man sagen, Finanzaufsichtsbehörde.
Oder? Genau, also die den Wertpapierhandel reguliert, im Normalfall aber eigentlich ihre Befugnisse relativ breit definiert in vielen Fällen.
Ja, und die wurden aktiv im Fall Pirate. Das war der Fall, wo viele Leute in ein High-Yield-Investment-Programm investiert haben. Und Anführungszeichen, also es war.
Ja, also die haben versucht, da in einem Pyramidenspiel einfach Gewinn zu machen, was dann natürlich in die Hose gegangen ist. Und da hat der Herr Philipp Moustakis an viele Leute, die da beteiligt waren, quasi als Geschädigte geschrieben, dass sie sich an der Untersuchung beteiligen können, was relativ realistisch ausgeschaut hat von dem Wortlaut und von den Hintergrundinformationen. Also, dass ein Verdacht ist, dass die SEC da eben bereits auch in Richtung GLBSE Untersuchungen anstellt oder einfach die englischen Behörden, weil ich bin mir nicht sicher, ist nicht Nefario, also James McCarthy, ist der nicht Ire oder so oder hat er nicht in London einen Wohnsitz?
Ja, er war in London. Zumindest hat er einen Londoner Anwalt gesucht, wenn ich mit ihm geredet habe.
Okay. Ja, also an und für sich hat man, es gibt ja auch ein nettes und informatives Video auf YouTube, was er auf der Konferenz so erzählt hat über GLBSE. Das dürfte im Nachhinein bestimmt aufschlussreich auch sein, sich das nochmal anzuschauen. Ist ja eigentlich ein netter Kerl und auch recht kompetent, was das betrifft, aber weiß ich nicht, ob da ja, wahrscheinlich ist das auch eines der Dinge, wo Bitcoin noch wachsen wird an seinen Schwierigkeiten.
Ja, eindeutig. Also es ist klar irgendwie noch ein Zeichen, dass momentan Bitcoin halt wirklich vieles noch wilder Westen ist. Ja. Also da sind viele Unternehmen oder Unternehmungen einfach nur frech und kümmern sich nicht viel um Regulierungen oder Gesetze. Auch deshalb, weil es teilweise einfach noch keine entsprechenden legalen Kategorien gibt, die Bitcoin wirklich erfassen. Ja,
ja, und das führt uns echt zu unserem nächsten Thema. Wir haben dann noch eine Meldung von der deutschen BaFin hineinbekommen.
Genau, ja. Die haben ja schon letzten Dezember eigentlich in einer Ausschreibung sind sie auf Bitcoin eingegangen. Und da haben sie klargestellt, dass sie Bitcoin als eine Rechnungseinheit sehen, die zwar nicht unter das E-Geld-Gesetz fällt, allerdings, dass der gewerbsmäßige Handel mit Bitcoin selbst genehmigungspflichtig ist. Sprich, man braucht eine Lizenz als Finanzdienstleister.
Mhm. Ja, und das war halt anscheinend doch vernünftig recherchiert von demjenigen, der von der Behörde diese Meldung geschrieben hat, weil das erscheint mir jetzt beim Lesen doch schlüssig und nicht aus der Luft gegriffen, im Gegensatz zu manchen anderen Meldungen von Behörden, die man so liest.
Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, es ist auch, es war auch irgendwie zu erwarten, weil viele haben mir gesagt, ja, letztendlich wird Bitcoin wahrscheinlich als Währung oder etwas Währungsähnliches eingestuft werden. Und damit geht eben auch einher, dass eben der Handel damit ein Finanzdienstleistungsgeschäft ist. Ja. Und das hat eben die BaFin bestätigt jetzt. Ja. Und da gab es jetzt ein aktuelles Schreiben noch. Ist im Forum aufgetaucht an einen deutschen Bitcoin-Händler. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, ich glaube, fast zusammengefasst geht es darum, dass man sich eine deutsche Lizenz holen muss, als Zahlungsdiensteanbieter, sobald man ein gewerbliches Niveau an Bitcoin-Handel erfüllt. Das bedeutet, dass Privatleute weiterhin unbehelligt Bitcoins tauschen können und verwenden können. Wenn man jetzt kommerziell Bitcoins verkauft oder kauft in kommerziellem Umfang, mit Gewinnabsicht oder wie auch immer, also das ist noch nicht vollständig geklärt, aber jedenfalls sobald es einen gewissen Umfang überschreitet, muss man sich um diese Lizenz kümmern, die in Deutschland zumindest relativ aufwendig zu erhalten ist. Das heißt, man wird vermutlich die europäische Niederlassungsfreiheit nutzen müssen, um die Lizenzen zu erhalten.
Genau, ja. Und ich wage auch vorherzusehen, dass es jetzt mal mittelfristig bald keine offiziellen deutschen Bitcoin-Börsen geben wird oder Bitcoin-Handelsplätze. Was natürlich ein bisschen schade ist, allerdings, langfristig gesehen wird sicher die einzige Möglichkeit sein, letztendlich auch mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Und von daher, ja, ein notwendiges Übel, ja.
Ja, na, vielleicht können wir dann noch erfreuliche Dinge auch berichten. Bei unserem letzten Bitcoin-Treffen waren wir wieder gut vertreten. Wir hatten mehrere Gäste aus verschiedenen Ländern in der Umgebung und ja, konnten ganz gute Kontakte knüpfen. Und wer sich interessiert für Bitcoin, wir haben auch schon die nächsten Treffen geplant. Weißt du, wie es da ausschaut jetzt?
Das nächste Treffen war geplant in Graz. Ist das? Ich weiß jetzt allerdings noch nicht genau Termin und Ort. Allerdings, ja, das werden wir noch.
Ja, also verfolgt uns, und wenn ihr in der Nähe von Graz seid, dann werden wir für euch extra dort eine Veranstaltung abhalten, wo ihr alles über Bitcoin erfahren könnt, was ihr schon immer wissen wolltet.
Ganz genau, ja. Ja, wenn wir schon beim lokalen Bezug sind, jetzt, wir haben auch in Österreich in der lokalen Presse ein paar Meldungen gehabt die Woche, beziehungsweise schon vor zwei Wochen, das war ein Futurezone-Artikel, beziehungsweise ein Artikel auf der Standard.at. Ja, besonders der Futurezone-Artikel war recht reißerisch geschrieben, möchte ich mal sagen, also Überschrift Bitcoins, Sex, Drogen und Auftragsmörder. Es wird darin drauf eingegangen, was nicht alles für illegale Geschäfte über Bitcoin abgewickelt werden. Wie gesagt, bis zu kolportierten Auftragsmorden, die mit Bitcoin bezahlt werden.
Was man meine Ansicht absolut verneinen muss, weil so weit uns und wir schauen noch doch ein bisschen rein, was sich in Bitcoin so tut, hat es zumindest Auftragsmorde noch nicht gegeben. Von Sex weiß ich jetzt auch nicht direkt, von physischer Prostitution, aber Drogen ist ja nicht zu verneinen, dass das da ist. Also
Ja, trotzdem finde ich den Artikel von der Färbung her sehr, sehr eindeutig negativ und sehr recht geschrieben einfach. Also es sind noch einige fachliche Fehler oder faktische Fehler drinnen. Dass zum Beispiel der 500.000 Bitcoins gestohlen worden sind beim Hack, das kann man so nicht ganz stehen lassen. Ja, am besten, wenn man sich den Artikel durchliest, auch die Kommentare dazu lesen, da haben einige sehr kompetente Leute, und damit meine ich jetzt nicht uns, sondern eben zum Beispiel Peter Schürder, kommentiert und einige Sachen richtig gestellt. Also
ja, ich denke auch, dass das eine Frage der Zeit ist, bis das dann einsickert, wie das ganze Bitcoin-Ökosystem funktioniert, und bis dahin müssen wir noch fleißig Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, definitiv. Also die Public Relations Abteilung von Bitcoin kann sicher noch durchaus Verbesserungen vertragen. Ja. Ich hoffe, dass auch die Bitcoin Foundation in diese Richtung ein bisschen aktiv wird. Ja.
Ja, das werden wir sehen. Da werden wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein? Oder sollen wir zurückgeben an die Biertaucher?
Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgedeckt, ja.
Okay, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und Happy Hacking.
Bis zum nächsten Mal, ja. Ciao.
Ciao.